Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, faszinierende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Luis Holo und seine Gäste. Ihr hört eine neue Ausgabe des Flugshow Scheinwerfer, das Format, in dem wir aktuelle Entwicklungen oder andere spannende Themen des Skispringens dezidiert beleuchten wollen. Ich bin Luis Holuch und ich freue mich, wie schon in der vorletzten Ausgabe, Tobias Ruf begrüßen zu dürfen. Servus, lieber Tobi.
Hallo Luis, hallo an alle.
Ja, und wenn du bei uns am Start bist, dann ist der Themenschwerpunkt meist nicht weit weg vom deutschen Skiverband. Und genauso ist es auch heute. Wir sprechen einerseits über den jüngsten Medientermin, gleichzeitig auch den ersten Medientermin des DSV. So ein bisschen auch über den neuen Männerbundestrainer Andreas Mitter, denn das haben wir ja in der Flugshow hier noch gar nicht thematisiert. Und dann auch ein bisschen darüber, was uns denn die Mannschaftslisten des DSV so erzählt haben. Lass uns mit der Sommereinkleidung des DSV anfangen. Da bist du ja traditionellerweise immer so zu Besuch. Das ist ja immer so ein Termin, der bei einem Standort eines Sponsors stattfindet. Und da gibt es dann die Klamottenübergabe. Aber es ist auch so ein bisschen ein Medientermin. Erzähl uns doch so ein bisschen, wo warst du diesmal und wie ist das Ganze so abgelaufen?
Ja, ich hatte diesmal Glück, weil es nicht in meinem Urlaub lag. Also der DSV und meine Urlaubsplanung, wir hatten das Talent, uns immer genau so zu treffen, dass ich meist nicht da war. Dann habe ich mir die Sachen auf anderen Wegen besorgt. Aber in diesem Jahr ist es sich ausgegangen, am 19. gelandet, am 21. schon in München gewesen, in Garching bei München, bei Scott, dem Radhersteller, Partner des Deutschen Skiverbandes. Und ja, da gibt es für die Athleten aus den nordischen Disziplinen und Biathlon, Alpin und so weiter, da gibt es die Sommereinkleidung, da gibt es einfach die Trainingsklamotten, die man dann für den Sommer braucht. Nicht zu verwechseln mit der Wintereinkleidung, die ja dann immer im Oktober stattfindet. Ja, und das ist für uns Medien eigentlich ein recht dankbarer Termin, weil wir die Athleten nie so entspannt treffen, wie es im Mai der Fall ist. Die kommen meistens alle aus dem Urlaub. Klar, es haben dann viele, die bei einer Behörde sind, auch noch dort ihre Lehrgänge. Der Druck der Weltcup-Saison ist weg. Die neue Weltcup-Saison, die ist noch weit hin. Selbst die Sommer-Events, ob in der NOCO, im Skispringen oder auch im Biathlon, die Sommer-Events sind, selbst die sind noch relativ weit hin. Und man merkt es, die sind da wirklich locker entspannt und gelöst. Und man kann da gut mit allen plaudern und ja, sich einfach so ein allgemeines Stimmungsbild einholen. Und klar, man erfährt als Journalist, wenn man jetzt den Drang hat, alle zu löchern und zu fragen, wie denn die Vergangenheit war, das ist irgendwie nicht so mein Thema, weil eine Saison ist vorbei, dann ist eine Saison vorbei. Deswegen erfährt man da bahnbrechend Neues nicht, weil natürlich nichts passiert im April, zumindest bei den Athleten, aber angenehm. Also ein cooles Meet and Greet, gibt gutes Essen, sie sind alle da, man trifft sie alle und ja, bietet da natürlich auch Gelegenheit und du hattest gesagt, dass wir über Mitter sprechen werden, dann auch neue Protagonisten kennenzulernen und gerade ein olympischer Zyklus ist beendet, ein neuer beginnt und ein neuer olympischer Zyklus, das merkt man, da herrscht schon Aufbruchsstimmung. Also da werden neue Personalien geklärt, da gibt es neue Konzepte, neue Ansätze und ja, deswegen, was 2030 dann bei den Olympischen Spielen in den französischen Alpen passieren wird, das hat jetzt heute seinen Ursprung.
Dann bericht uns doch gerne so ein bisschen über das, was du herausgefunden hast. Was haben dir die Protagonisten so erzählt, was du uns hier verraten kannst?
Naja, also ich habe primär mit Andreas Mitter gesprochen, dem neuen Herrenbundestrainer. Ja, dass man sich gegenseitig einfach auch mal kennenlernt, weil wir werden natürlich in Zukunft sehr, sehr viel mehr miteinander zu tun haben als bisher. Ich hatte bisher ehrlich gesagt mit ihm eigentlich gar keine Berührungspunkte, weil es so war, dass die Kommunikation entweder über den damaligen Bundestrainer Stefan Horngacher oder über Sportdirektor Horst Hüttl lief, was die Ebene über den Athleten im Endeffekt angeht. Und daher war es ein Kennenlernen und war sehr sympathisch, Man merkt ihm schon noch ein bisschen an, was natürlich ganz normal ist, dass ich habe auch mit mehreren Kollegen mit ihm gesprochen, dass dieser große Medienauflauf für ihn jetzt nichts ist, was er, was in Fleisch und Blut drinnen steckt, weil das die letzten Jahre einfach nicht so das Thema war. Ich weiß nicht, hast du mit ihm mal Interviews geführt oder
Nee, gar nicht.
ja.
Nie irgendeine Berührungspunkte gab. Also das gefühlt kennengelernt, wenn man das so bezeichnen möchte, habe ich ihn eigentlich erst durch die ARD-Doku, weil er da ja schon immer mal wieder auch zu sehen oder zu hören war.
Genau. Und das ist dann was anderes, wie jetzt beispielsweise die neue Damentrainerin. Hier ist er wieder, der Biathlon-Vergleich. Die Sandra Flunger, die war die letzten 8 Jahre im Schweizer Biathlon einfach verantwortlich für die Gesamtmannschaft, dann für die Damenmannschaft. Für die, und mit der habe ich auch ein Interview geführt. Das war Daily Business, weil sie das halt so die letzten Jahre gemacht habe. Aber als Co-Trainer stehst du halt tatsächlich gerade auch, was das Mediale angeht, in der zweiten Reihe. Und das ist dann was Neues, wenn ja plötzlich 4, 5 und irgendwann werden es 10 oder 15 Kasperl dastehen und ihr Mikrofon dir vor die Nase halten. Wenn man das nicht regelmäßig macht und nicht kennt, dann ist das natürlich was anderes. Und ja, deswegen war das so ein bisschen ein erstes Kennenlernen. Und ja, wir haben einfach mal auch gequatscht, wie ist es denn zustande gekommen? Also er hat erzählt, dass nach Olympia, dass man da dass man da so in erste Gespräche miteinander ging, stand ja schon vor der Saison fest, dass Stefan Horngach aufhören wird. Und ja, dass man dann so ein bisschen miteinander gesprochen hat, ob man sich's von beiden Seiten prinzipiell vorstellen kann, dass er den Cheftrainer, den neuen Bundestrainer im Endeffekt macht. Und er hat auch mit Stefan Horngacher natürlich ein enger Vertrauter, mit ihm auch intensiv gesprochen. Und er wusste schon auch, was auf ihn zukommt. Dafür war er viel zu nah dran, war ja auch schon Cheftrainer. Du stellst ihn uns genauer vor, in Finnland gewesen. Und ja, dann hat er gesagt, ja, er traut sich zu, er hat Lust auf die Aufgabe. Das Team war und ist sehr angetan von dieser Lösung. Also das hat man, habe ich auch gemerkt mit den Sportlern, wenn man mit ihnen gesprochen hat. Und das ist jetzt nichts, wo sie sagen, oh ja, gut, wir müssen quasi sagen, wir finden es gut. Nee, dafür kenne ich die auch alle zu lange, als wenn ich da merken würde, dass sie mir nicht 100% die Wahrheit sagen. Nein, die sind da total von überzeugt. Das spricht natürlich voll für jemanden, der so nah dran war. Und man hätte die Lösung ja auch nicht gewählt, wenn das nicht mit allen fein gewesen wäre. Und deswegen, ja, hat er da so ein bisschen erzählt. Dann, klar, ist es immer so, dass sie im April, da finden die ganzen Tagungen, die ganzen Sitzungen statt. Also wer denkt, hey, April, alles easy, alles vorbei. Da können auch die Coaches und so mal entspannen. Nee, für die ist das im Endeffekt mit die arbeitsintensivste Zeit, die es gibt.
Ja.
Die Kader werden, die Trainings- und Lehrgangsgruppen werden zusammengestellt. Es wird ein Programm aufgesetzt. Was hat man vor? In welche Richtung will man gehen? Das ist wahnsinnig arbeitsintensiv und genau davon hat er auch berichtet. Es ist so, dass Mitter perspektivisch denkt. Also er denkt gezielt in diesem olympischen Zyklus, also in diesen 4 Jahren. Das hört man aus den Gesprächen raus. Es ist eine zentrale Aufgabe. Einerseits, wenn wir über den A-Kader, also die höchste Lehrgangsgruppe sprechen, dass die älteren und auch erfolgreichen Springer, die wir in dem Kader haben, Geiger, Wellinger, Paschke und so weiter, dass sie die Stabilität reinbekommen in ihre Leistungen, dass sie auf dem Niveau performen, das sie uns schon gezeigt haben, dass Philipp Reimer und Felix Hoffmann, die den in der vergangenen Saison einen großen Schritt gemacht haben, dass sie das A bestätigen und noch eine Stufe draufpacken. Da hat er explizit Philipp Reimer erwähnt, dass er da noch großes Potenzial in ihm sieht. Und dann ist es eine wichtige Aufgabe, das hat Mitter auch immer wieder betont, dass man einfach schaut, muss, dass man die jüngeren Athleten, dass man die jetzt so langsam ranführt. Dass der mir jetzt noch nicht konkret sagt, hey, ich werde bei jeder Weltcup-Station 2 Junge automatisch mitnehmen, egal wie die anderen performen, ist ja völlig logisch. Also kann er ja dann auch nicht rechtfertigen, wenn die 15 Meter kürzer springen, kann er denen ja nicht einen Blanko-Scheck ausstellen. Leistungssport definiert sich über Leistung. Und das ist aber natürlich ein ganz wichtiges Anliegen ist, wird euch alle jetzt auch nicht überraschen, aber das genau wurde öfter betont. Dann genau haben wir so ein bisschen gesprochen in Bezug auf Weltcup. In anderen Disziplinen gibt es das. Also im Biathlon gibt es jetzt schon pro Geschlecht drei Athleten, die das Weltcup-Ticket für den Saisonstart im November fix haben. Das gibt es im Skispringen nicht. Bei ihm gibt es das auch nicht. Und wie man genau die Weltcup-Qualifikation, da hatten wir in den letzten Jahren ja verschiedene Modelle. Da hieß es schon auch klar, hey, zu dem und dem Zeitpunkt und zu dem und dem Event wird das feststehen. Auch das hat sich Andreas Mitter relativ offen gelassen. Kann ich total nachvollziehen, weil wenn du diesen Job jetzt mal machst, und da auch deine eigene Handschrift setzen willst, dass du da nicht von Anfang an Pflöcke einschlägst, die du vielleicht irgendwann bereust. Ganz normal, völlig in Ordnung. Und man wird sich das anschauen. Der Sommer Grand Prix wird einfließen in die Bewertung. Die Trainingseindrücke werden einfließen. Die deutsche Meisterschaft spielt schon immer eine Rolle. Aber auch da gibt es nichts, was man jetzt im Endeffekt schon konkret vermelden kann. Man merkt allenthalben, da ist man gerade in der Findungsphase. Und dann wollen wir jetzt auch nicht Druck machen und da jetzt schon die konkretesten Dinge erzwingen wollen, sondern Findungsphase ist zu Start eines neuen Jobs, der ja, obwohl er Co-Trainer war, ist der Job neu für ihn. Der ist ihm natürlich zugestanden.
Ja, absolut. Und deswegen, weil wir jetzt noch gar nichts groß über seine Arbeit beurteilen können, würde ich sagen, wir lassen das einfach mal auf uns zukommen, was seine Amtszeit so mit sich bringt. Du hattest vorhin, glaube ich, mal so kurz dieses Stichwort zweite Reihe erwähnt. Und das ist ja auch so ein bisschen was, was seinen bisherigen Werdegang so ein bisschen kennzeichnet. Also auch, um euch die Informationen nochmal an die Hand zu geben, wer ist das eigentlich? Mit wem haben wir es da jetzt eigentlich zu tun? Wer ist überhaupt unser neuer Bundestrainer? Andreas Mitter war selber auch Skispringer, wenig überraschenderweise, kommt aus der Steiermark, ist am 28. November 1981 geboren. Also jetzt ein Mann im besten Alter, würde man glaube ich sagen, 45 Jahre alt, ist im COC gestartet, dort allerdings nie in die Punkte gesprungen. Er hat nicht mal einen Eintrag in der FIS-Datenbank, was allerdings mehr über das Archiv der FIS aussagt, wie ich finde, als über sein Level als Skispringer, weil das finde ich, könnte man schon erwarten. Hat an der Universität in Innsbruck sein Trainerstudium abgeschlossen und dann aber nicht, wie man es vielleicht jetzt denken könnte, in Österreich seine Trainerlaufbahn begonnen, sondern in Deutschland, nämlich beim Skiclub Partenkirchen als Jugend- und Clubtrainer. War dann in der Saison 2011-2012 C-Kader-Trainer in Österreich und ist dann nach nur einem Jahr sofort zum B-Kader-Trainer aufgestiegen. Das war er dann auch, bis er 2016 im Frühjahr in Finnland angeheuert hat, dort als Cheftrainer, als erster ausländischer Cheftrainer der finnischen Skisprunggeschichte wohlgemerkt, also auch eine große Bürde, die man ihm da irgendwie aufgebunden hat. Er sollte da perspektivisch eine Mannschaft aufbauen, vor allem angesichts der Weltmeisterschaft, die ja 2017 in Lahti stattgefunden hat. Das verlief dann nicht so besonders erfolgreich, wobei da die Frage ist, inwieweit kann man ihm das anlasten, weil schon damals war das Geld im finnischen Skispringen sehr, sehr knapp. Deswegen hat er nach 2 Jahren den Posten auch aufgegeben und ist dann im April 2019, also nach einem Jahr Übergangszeit sozusagen zum DSV dazugestoßen. Da war er bis Frühjahr 2022 zunächst Co-Trainer der Lehrgangsgruppe 1B, ist dann Frühjahr 2022 zum leitenden Trainer dieser Lehrgangsgruppe 1B aufgestiegen und wiederum ein Jahr später dann zum Assistenten von Stefan Horngacher und jetzt eben Bundestrainer. Man könnte also sagen, er ist die Treppe innerhalb des DSV, wie du sie gerne nennst, nach oben gegangen. Ja, Tobi zeigt das auch gerade in unserem Videocall an. Also zumindest in der Hinsicht gibt es da schon mal ein Gefällt mir von uns, würde ich sagen.
Meditieren, Yoga, Joggen, nichts entspannt mich.
Echt? Mich entspannt meine Steuer total.
Steuer? Wie Finanzamt? Die Steuererklärung?
Ja, ich habe ganz locker über 1000 Euro zurückbekommen.
Hast du geheime Connections?
Nö, nur die Wieso Steuer-App.
Wow, und das ist einfach?
Klar, die macht fast alles automatisch.
Plötzlich fühle ich mich so entspannt. Hol dir dein Geld zurück. Tiefenentspannt mit Wieso Steuer.
Sehr gut. Das also zur Personalie Andreas Mitter und die spannende Frage war natürlich auch in gewisser Weise, mit welchen Athleten hat es jetzt eigentlich primär zu tun? Du hast gerade schon gesagt, okay, man möchte das Ganze relativ offen gestalten, aber natürlich der DSV wäre nicht der DSV, wenn er nicht auch Lehrgangsgruppen berufen hätte und die schauen wir uns jetzt in der Folge mal an und ja, wir hatten es im Vorgespräch schon so ein bisschen. Bei den Männern hätte man jetzt vielleicht denken können, so erfolgreich verlief die Saison weder im Weltcup noch in den Klassen darunter nicht. Aber uns ist schon aufgefallen, dass da nicht so wahnsinnig viel Bewegung innerhalb dieser Gruppen ist, dass man da also doch auf Kontinuität setzen möchte.
Ja, ist richtig. Also die höchste Lehrgangsgruppe, der A-Kader, wie wir ihn dann tatsächlich auch immer nennen, der hat sich bis auf eine Position, korrigier mich, eigentlich nicht verändert. Also wir haben Philipp Raimund, Felix Hoffmann, Andreas Wellinger, Karl Geiger, Pius Paschke und Luca Roth. Das sind die sechs Herren in der Lehrgangsgruppe 1a. Da hatten wir letzte Saison meines Wissens nach Adrian Tittel statt Luca Roth, oder?
Genau, ja. Das ist der einzige Wechsel sozusagen, ja. Die haben die Gruppen getauscht, die beiden.
Genau, ist der einzige Wechsel, aber wer die letzte Saison verfolgt hat, der wird schon auch merken, es hat sich da letztlich von unten auch keiner aufgedrängt, der im Endeffekt in diese Riege letztlich mit aufstoßen könnte. Das würde anders aussehen, wenn es da zwei, drei gegeben hätte, die regelmäßig im Weltcup auch gepunktet hätten und sich diesem A-Kader, das ist der höchste Kader, dem auch merklich angenähert hätten. Deswegen gab es da letztlich jetzt erstmal keinen großen Handlungsbedarf. Adrian Tittel hatte die Chance gehabt, der hat sie nicht genutzt, leider. Und genau, Luca Roth, der so schon immer in Lauerstellung war und auch im Weltcup jetzt zum Einsatz gekommen ist in der vergangenen Saison, der hat jetzt eben die Möglichkeit, man sieht in ihm das Potenzial, sonst würde man ihn nicht im A-Kader platzieren. Und genau, das ist hier letztlich die einzige Änderung, die wir im A-Kader haben. Der B-Kader hingegen, der ist relativ groß. Also da sind viele Namen, jener Adrian Titel, Max Unglaube, den wir schon im Weltcup gesehen haben, Konstantin Schmid, den wir natürlich kennen, Martin Hamann, Ben Bayer, Finn Braun, also viele, die man auch schon öfter gehört hat, die auch im Weltcup, gerade auch wenn man eine nationale Gruppe benennen durfte, da haben wir sind wir diesen Namen primär begegnet. Also diese Lehrgangsgruppe 1b, also der B-Kader, der ist doch relativ groß und breit aufgestellt. Das ist ein gutes und bewährtes System, weil Mitter auch explizit betont, nur weil du im A-Kader hast, hast du natürlich keinen Freifahrtschein und kannst jetzt sagen, ich mache jetzt hier 5 Monate den Larry und dann stehe ich da und sage, ich bin aber im A-Kader, ich will meinen Weltcup-Startplatz. Nein, nein, so läuft es nicht. Er hat explizit betont, es haben sie alle die Chance, aus dem B-Kader sich entsprechend durch Trainingsleistung für den Sommer Grand Prix dann entsprechend zu empfehlen, im Sommer Grand Prix sich entsprechend zu empfehlen und wer da seine Chance nutzt, weil da haben wir auch einige oder relativ viele, die im 2 vorne dran stehen haben im Jahrgang, also 2000er Jahrgang. Wenn ich es jetzt gerade sehe, ist es Timon Kaufer, Martin Hamann und Konstantin Schmid, die nicht 2000 oder später geboren sind, sondern noch im alten Jahrtausend. Deswegen, da merkt man schon, hey, man will jetzt gezielt auch sehen, dass die Jüngeren im B-Kader ihren Platz haben und dort dann letztlich den Schritt gehen können und sollen, um irgendwie dann auch natürlich die Arrivierten, die im A-Kader gelistet sind, dann herauszufordern. Und natürlich noch krasser, aber es ist der Nachwuchskader, ist der C-Kader, der eins darunter steht. Und da hast du wirklich Jahrgang 2009, 2008, 2007. Da steckt dann der wirkliche Nachwuchs drin. Und ja, Mitte hat gesagt, hey, wir werden auch Trainingsmaßnahmen letztlich gemeinsam machen mit dem A-Kader, mit dem B-Kader und mit dem C-Kader. Und er hat auch gesagt, angesprochen, wer hat denn die Optionen? Sagte auch, die Athleten aus dem C-Kader haben die Chancen. Schaut euch international um, was möglich ist, dass man in jungen Jahren sich da entsprechend auch für Höheres empfehlen kann. Und das schließt er explizit nicht aus und ist und muss natürlich auch der Weg sein, weil, wenn wir uns den A-Kader anschauen, Felix Hoffmann, Jahrgang 97, Andi Wellinger 95, Karl Geiger 93, Pius Paschke 90. Also da klopft ein Generationenwechsel an. Und wenn wir in olympischen Zyklen denken, ist bei allen, denen ich gerade genannt habe, längst nicht garantiert, dass wir die in 4 Jahren, trotz olympischer Zyklus hin oder her, dass wir die in 4 Jahren auch bei Olympia sehen. Also es muss auf kurz oder Mittelfrist eher mittelfristigen Generationenwechsel im Skispringen entstehen. Und da werden jetzt letztlich die ersten Grundlagen natürlich auch gelegt.
Ja, absolut. Ich würde ganz gerne noch auf zwei Namen eingehen wollen aus dem B-Kader. Einerseits Ben Beyer, da hätte man ja auch argumentieren können, Mensch, der ist im COC mit Luca Roth zusammen quasi auf einem Level gesprungen. Warum wird der denn nicht befördert? Einerseits, es gibt eben nur die 6 Plätze in der ersten Gruppe. Also das war in den letzten Jahren eigentlich immer so. Und noch dazu war es so, dass Mitter Luca Roth aus der Vergangenheit schon kennt. Also die haben schon zusammen gearbeitet in der Zeit, wo Mitter eben in der 1B unterwegs gewesen ist. Und deswegen ist das für mich total schlüssig, dass man sagt, okay, wir packen den Luca da in die erste Gruppe hinein. Zumal er sowohl im Weltcup als auch im COC leicht vorne war. Und Timon Karhofer, den wir ja letztes Jahr hier in der Flugshow sogar zu Gast hatten, der ist ja neu im DSV. Denn als ich seinerzeit mit ihm gesprochen habe, war er ja noch Österreicher, beziehungsweise er ist es auch immer noch. Er war aber zu dem Zeitpunkt auch schon Deutscher, also er hat beide Staatsbürgerschaften. Und es war eben so, dass er in Österreich wahrscheinlich keinen Platz mehr im System bekommen hätte. Noch dazu hat seine Frau sich beruflich weiterentwickeln können in Deutschland. Und für ihn war das jetzt eben auch eine Möglichkeit zu sagen, okay, dann gehe ich den Weg eben dort weiter. Fand ich sehr, sehr spannend. Und diese Offenheit, die du beschrieben hast innerhalb der Gruppen, das ist ja einerseits was Heinz Kutin im Damenbereich ja sehr erfolgreich umgesetzt hat. Deswegen gab es dann in den letzten Jahren immer mal wieder neue Namen. Aber auch in der Vergangenheit bei den Männern hat es das ja schon gegeben, sonst wäre ja beispielsweise ein Andreas Wellinger wahrscheinlich nicht bei Olympia 2014 schon mit dabei gewesen, wenn Werner Schuster gesagt hätte, Mensch, den Jungen aus dem C-Kader, den finde ich eigentlich ganz interessant. Also deswegen auch da, wie ich finde, eine sehr kluge und nachvollziehbare Maßnahme.
Absolut.
Ich habe es mal nachgeschaut in den letzten Jahren, wie so die Zahlen innerhalb des Systems waren. Es waren ja immer diese 4 Lehrgangsgruppen, also 1A, 1B, 2A, 2B. Bei den Männern ist es in den letzten Jahren, obwohl da ja auch einige aufgehört haben, immer ziemlich konstant geblieben. Letztes Jahr waren es noch 42, aktuell sind es 44. Bei den Frauen waren es letztes Jahr 29 und jetzt sind es 26. Und da muss man sagen, da machen sich die Rücktritte vor allem von Anna Holland und Katharina Schmid schon sehr, sehr deutlich bemerkbar. Aber auch so gibt es da, wie ich finde, einige spannende Veränderungen. Denn die Lehrgangsgruppe 1a, um die sich Heinz Kutin vornehmlich kümmert, die ist tatsächlich sogar nochmal angewachsen, obwohl ja zwei Mitglieder sie verlassen haben. Julina Kreibich, die letzte Saison erstmals Weltcup-Punkte geholt hat, ist neu. Und dann sind auch Anne Heckel ebenfalls aus Klingenthal und Anna Faye Scharfenberg aufgestiegen. Also da hat man jetzt sage und schreibe 9 Springerinnen für am Ende dann 6 Startplätze. Das finde ich schon ziemlich interessant, was sie da sich ausgedacht haben.
Ja, es ist einfach ein bisschen ein anderer Weg. Erstmal natürlich auf dem Papier, weil gerade die angesprochenen, Anne Heckel ist Jahrgang 2005, Anna Faye Scharfenberg ist 2006er Jahrgang und Julina Kreibich ist 2007er Jahrgang, also auf dem Papier sieht das so aus, boah, man geht da einen ganz anderen Weg, aber auch da sind natürlich die Übergänge mehr oder weniger fließend und die B-Kader, die bei den Herren natürlich die Option haben, im A-Kader dann auch mitzutrainieren und die natürlich die Chance haben, um die Weltcup-Plätze zu springen, die sind dann hier im Endeffekt bei den Damen in der Lehrgangsgruppe 1A gelistet. Da kann ich es total nachvollziehen, weil Katharina Schmid natürlich so eine überstrahlende Figur war im deutschen Damen-Skispringen, die ja diese ganze Entwicklung letztlich von ihren zarten 15 Jahren damals bis jetzt Ende März auch mitgemacht hat. Und wenn sie dann geht und mit Anna Holland eine weiter etablierte Athletin dann auch draußen ist, dass man jetzt hier versucht, natürlich die Dinge so ein bisschen neu zu sortieren. Also letztlich Selina Freitag, Agnes Reisch, das sind qua Leistung diejenigen, die jetzt dann vorne rangehen. Aber dass ich Heinz Kutin, den ich leider knapp verpasst habe bei der, ich hätte ihn da gerne noch drauf angesprochen, aber er ist an mir vorbeigehuscht. Und dass er natürlich, dass sich dieses Team jetzt verändert, wenn eine so prägende Persönlichkeit nicht nur auf den Schanzen, sondern auch abseits der Schanzen, wenn die geht, dass da eine neue Struktur jetzt reinkommt, ist, denke ich, normal. Und ja, wie wird sich das Team dann halt insgesamt entwickeln. Also auch Selina Freitag, Agnes Reisch sind 2001er, 99er Jahrgang, ist im Damenskispringen jetzt auch schon mittleres Alter, würde ich das Ganze mal einsortieren.
Ja.
Das verhält sich von der Struktur ja ein bisschen anders, als es im Herrenskispringen der Fall ist. Und ja, Luisa Görlich, da wissen wir um die Verletzungsproblematik, weiß natürlich auch keiner, wie stabil ist das Ganze, wohin geht die Reise. Juliane Seifert, natürlich ein sehr bekannter Name, die aber schon 1990er Jahrgang ist, wobei Juliane Seifert einfach so Bock auf Skispringen hat. Also, ja,
Ja.
da könnte auch ein Kaseiweg im Extremfall drin sein. Aber ja, und dann sind alle anderen, die ich jetzt, also die vier Etablierten sozusagen sind genannt, und alle anderen aus dem A-Kader sind Jahrgang 2004 oder jünger. So. Und du hast deine sechs Startplätze. Jetzt planen wir mal die vier erfahrenen Damen im Endeffekt ein. Hast du immer automatisch zwei dabei, die, wenn es bei dieser Lehrgangsgruppe bleibt, die Jahrgang 2004 oder jünger sind. So. Und dass man da im Endeffekt schon jetzt sagt, hey, lasst uns das zusammengestalten und gemeinsam trainieren, weil es wird zwangsläufig so sein, dann finde ich das gut. Finde ich das einen guten Weg, guten Ansatz. Und hey, Heinz Kuttin hat uns die letzten Jahre gezeigt, dass er systematisch sehr, sehr oft sehr gut und sehr richtig lag. Und deswegen finde ich einen interessanten Kontrast zu den Herren. Und Heinzi hat bei mir volle Narrenfreiheit. Der darf das aufstellen, wie er mag.
Von mir gibt es da auf jeden Fall keine Widerrede. Ich bin auch großer Fan seiner Persönlichkeit und auch seiner Arbeit. Also von daher, ja, sind wir sehr gespannt, was die deutschen Skispringerinnen uns in dieser WM-Saison, die es ja ist, dann so anbieten. Zwei
Weil
Namen.
da ist ja, sorry, Luis, um das mit den Kadern vielleicht abzuschließen, weil da ist ja wirklich auffällig, dass die Lehrgangsgruppe 1b, der B-Kader bei den Damen, nur vier Athletinnen umfasst. Also, das ist weil dieser Kontrast bei den Herren, normale Größe A-Kader, wirklich großer B-Kader. Und bei den Damen hast du es umgedreht. Du hast einen wirklich großen A-Kader, aber einen kleinen B-Kader.
Hat in dem Fall auch räumliche Aspekte mit sich, weil alle vier, die in diesem B-Kader sind, in Klingenthal stationiert sind, dass man sich da auch gedacht hat, okay, dann lassen wir die auch im Prinzip beieinander sozusagen, also in räumlicher Nähe, dass die nicht vielleicht noch irgendwie nach Oberstdorf düsen müssen oder so, was ja jetzt aus Klingenthal oder selbst aus Oberhof auch nicht um die Ecke ist. Also von daher sehr, sehr schlüssig das Ganze. Zwei Namen wollte ich noch erwähnen, die im DSV-System eine gewisse Rolle spielen und aber auch eine Flugshow-Historie haben. Das eine ist Josephine Laue, die ebenfalls letztes Jahr hier zu Gast war. Die ist neue Trainerin der Lehrgangsgruppe 2B bei den Frauen. Also auch sehr interessant, dass sie da ihre Karriere nach der Karriere so eifrig vorantreibt und nachdem sie jetzt ein Jahr als Jugendtrainerin gearbeitet hat in Oberstdorf, direkt ins DSV-System gekommen ist. Und der zweite ist Martin Schmidt, der das Pendant bei den Männern trainiert hat, die Lehrgangsgruppe 2B, der ist dort nicht mehr Trainer. Christian Leitner, der vorher sein Assistent war, ist sozusagen aufgestiegen. Aber du hast Martin auch getroffen bei der Einkleidung. Es hat auch seine Gründe, dass er das jetzt nicht mehr macht.
Genau, Martin ist jetzt leitender Trainer am Stützpunkt in seiner Heimat. Und also er bleibt dem deutschen Skispringen erhalten, weil wir haben ja uns im ersten Moment so, boah, waren so ein bisschen erschrocken. Hey, Martin fehlt auf der Liste, aber alles gut. Martin war bei der Sommereinkleidung des Deutschen Skiverbandes und wird gezielter am Stützpunkt jetzt noch vermehrter arbeiten. Und ja, war ganz witzig, weil ich kam gerade aus Kreta und wir haben ein bisschen gequatscht. Und Martin, ja, geht jetzt in Urlaub. Ich so, wo geht's hin? Ja, Kreta. Dann haben wir noch Urlaubstipps ausgetauscht. Also, Martin, wenn du das hörst, liebe Grüße nach Kreta.
Schönen
Ich hoffe, es geht dir
Urlaub,
so gut, wie es mir gegangen ist. Ja,
ja.
schönen Urlaub.
Sei ihm auf jeden Fall gegönnt. Das ist ja auch ein
Unbedingt.
Arbeitstier vor dem Herrn, der gute Mann. Deswegen umso schöner, dass er immer mal wieder Zeit für unsere kleine, aber feine Sendung findet. Und damit würde ich sagen, haben wir es im Großen und Ganzen auch im Kasten. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Saison, die uns im deutschen Skispringen bevorsteht. Und mit dieser Folge konnten wir euch hoffentlich so ein bisschen darauf vorbereiten, auf das, was da jetzt so ansteht, was so die Pläne und Zielsetzungen sind.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Jetzt lassen wir die alle mal in Ruhe arbeiten und dann, wenn es Richtung Sommer Grand Prix geht und Richtung deutschen Meisterschaften. Dann werden wir sehen, ob man hier auf dem richtigen Weg ist. Aber wie gesagt, nicht immer nur zu kurzfristig denken. Klar spielen die Ergebnisse auch in der nächsten Saison eine zentrale Rolle, aber bei allen Disziplinen hört man schon raus, hey, wir müssen natürlich die Öffentlichkeit denn kurzfristig, aber intern muss man einfach die langfristige, mittel- und langfristige Perspektive im Auge behalten. Und es sind viele Optionen da, ja, weil man ja immer schnell da ist, oh, und der Nachwuchs, auch wir haben das ja immer recht kritisch einsortiert, aber es sind super viele junge Athleten mit dabei, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen. Und nicht jeder Juniorenweltmeister war am Ende Seniorenweltmeister, sondern Sportkarrieren verlaufen nicht immer stringent. Sonst wüssten wir jetzt, da müssten wir ja in 4 Jahren gar nicht zuschauen, weil da müssten wir jetzt schon auch die Juniorenweltmeister von damals werden, automatisch auch die Weltmeister von morgen. So ist es im Sport nicht. Und deswegen gehen wir mal positiv und optimistisch in diesen neuen olympischen Zyklus.
So machen wir es. Dann würde ich sagen, danke, lieber Tobi, dass du heute mit am Start warst. Hat wie immer großen Spaß gemacht.
Ebenso, vielen Dank.
Ja, wir hoffen natürlich, euch da draußen hat die Folge auch Spaß gemacht, hat euch weitergeholfen. Und ja, ihr wisst es, wenn ihr Themen, Vorschläge und Ideen habt, meldet euch bei uns. Vielleicht bekommen wir das in einer der nächsten Folgen dann untergebracht. Bis dahin würde ich sagen, macht es gut, genießt die Sonnenstrahlen da draußen und wie immer, fliegt soweit es geht.